Der Event Management Talk, hosted by ESB Academy. Podcast Nummer 32. Heute spreche ich mit David Strolz, Gründer der Strolz Events GmbH. Er erzählt über das Silent Disco Format, seine Agenten als Vorstandsvorsitzender des Event Marketing Boards Austria und gibt Event Karriere-Tipps.
Mit ESB Academy Leiter Lukas Rössler.
David Strolz ist Gründer und CEO der Strolz Events GmbH und Silent Disco Austria. Seine Agentur legt den Schwerpunkt darauf, maßgeschneiderte Veranstaltungen zu kreieren, die nicht nur die Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen, sondern auch vielmehr unvergessliche Erlebnisse schaffen. Zu den namhaften Kunden der Agentur zählen unter anderem Coca-Cola, Mazda, Nespresso und viele, viele mehr. Lieber David, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Event Management Talk, hosted bei ESB Academy.
Ja, herzlich. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Freut mich sehr, dass wir da zusammen sitzen. Du hast mir schon lange auf meiner Liste gefehlt, der Event-Stars hier. Und ich habe auch schon vorher ein paar Event-Kunden von eurer Agentur auch schon genannt. Aber beginnen möchte ich eigentlich, glaube ich, so wie ich das recherchiert habe, zumindest mit der genialen Idee oder deiner genialen Idee zu den Silent Discos. Ich glaube, das ist ja am Anfang gestanden. Wie bist du auf diese schlussendlich geniale Idee der Silent Discos gekommen? Und für die, die es noch nicht kennen, vielleicht auch, was sind Silent Discos?
Ja, die Frage, also lustigerweise, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Also, okay. Kurze Überraschung dazu. Ja. Das Konzept gibt es schon seit den 60er Jahren. Okay. Was wir in Österreich ein bisschen anders gemacht haben, ist, dass wir es als Marke aufgezogen haben und nicht als reines Eventkonzept. Wir gehen damit in der Gesamtkommunikation ganz anders damit um, wie es andere Länder machen. Aber damals, also vor 14 Jahren, habe ich es in England auf einem Festival kennengelernt. Mhm. Ich war damals in einem Praktikum, komme aus der Gastro. Mhm. Und habe das kennengelernt und gedacht, okay, das gibt es bei uns noch nicht. Mhm. Und dieser Vibe, was auf so einer Silent Disco ist, hat mich dort echt gefesselt. Damals noch recht jung und dumm, ich war damals 17, war so, okay, probieren wir mal. Hab davor schon ein paar Events gemacht, die alle katastrophal gelaufen sind. Und auch die erste Silent Disco war, sagen wir mal, holprig in der Umsetzung, mhm, aber extrem erfolgreich, weil wir hatten halt hunderte Leute vor der Türe, die wir alle verschicken mussten und so. Und es war ein sehr, sehr schöner Start damals. Und es war die Schwierigkeit, also die Silent Disco als Konzept, de facto ist eine Party mit keiner Beschallung, sondern man bekommt Kopfhörer, mhm, und kann zwischen zwei DJs wechseln. Also es spielen zwei DJs gleichzeitig und man kann am Kopfhörer wechseln. Das klingt jetzt im ersten Moment so, okay, gehe auf eine Party, kommt keine Musik und dann zahle ich einen Eintritt dafür, was soll das? Mhm. Aber durch das, dass man quasi so ein bisschen die Stimmung oder die Hemmung vor allem verliert, wenn man die Kopfhörer aufhat, steht da eine ganz eigene Atmosphäre. Die Leute singen viel mehr, die Leute tanzen viel mehr. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, die dann da geschaffen wird.
Wie ist das dann, wenn man die Kopfhörer runtergibt? Ist das ein komisches
große Karaoke-Show, sagen wir so.
Da gibt es sicher auch coole Videos, die man da trägt.
Natürlich spüren wir das marketingtechnisch ordentlich aus. Und es war am Anfang schon die Challenge, da das zu kommunizieren, weil das ein Disco ist etwas, das kann man nicht erklären, sondern das muss man mal erlebt haben, dass man es versteht. Und das war natürlich am Anfang eine kleine Challenge. Mittlerweile kennt man uns, sagen wir so.
Genau, ich glaube, über die Grenzen hinweg. Da kam ja auch dann, musst du uns aufklären, bitte, auch dann mit Kooperationspartner, auch Hitradio 3, mhm, auch recht bald ins Boot, mhm, die euch auch eine sehr breite Öffentlichkeit auch gegeben haben und, mhm, das auch sehr gefeatured haben. Mhm. Wie wichtig sind generell für Ideen oder für Eventer, die so Medienpartner, Kooperationspartner? Mittlerweile gibt es ja auch daraus entstehend auch die Silent Ice Disco zum Beispiel. Mhm. Erzähl mal, wie da so diese Kooperation auch mit Ö3 auch gelaufen ist.
Die Kooperation mit Ö3 war echt zufällig irgendwo, ich glaube bei der ORF-Programmpräsentation einmal mit dem Wolfgang damals ins Gespräch gekommen. Mhm. Wolfgang Pfleger vom Ö3 Marketing. Und waren prinzipiell offen dafür. Und dann hat sich das so ein bisschen einfach entwickelt. Mhm. Ich muss sagen, so Kooperationspartner waren für uns sehr, sehr wichtig, weil, mhm, wir natürlich da in den Mainstream gekommen sind. Wir waren zuerst schon sehr nischig unterwegs, mhm, mit der Silent Disco. Und mit Ö3 sind wir natürlich in die breite Masse gegangen. Das ist so ein bisschen ein Win-Win. Wir haben da große Media-Coverage. Sie haben österreichweite Off-Air-Präsenzen und das funktioniert jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren machen wir die Kooperation mit Ö3 eigentlich sehr, sehr gut. Aber prinzipiell die ganzen, alle Kooperationen, die wir haben, auch dieses Jahr wird es wieder Coke Studio, unser Main Presenter bei der Beach Tour, von solchen Dingen, also lebt das Konzept auch. Wir können damit natürlich ganz andere Präsenzen vor Ort schaffen und wir emotionalisieren natürlich auch die Marken damit. Also das ist so die Zielsetzung dahinter.
Wie hat das begonnen, damit ich es verstehe sozusagen? Ihr habt das dann selbst veranstaltet am Anfang natürlich?
Wir veranstalten immer noch selber.
Immer noch selbst, okay.
Wir machen circa 150 Silent-Discos pro Jahr. Es gibt es in 2 Varianten. Wir veranstalten selber in allen größeren Städten in Österreich eigentlich und im Sommer mit unserer Silent-Disco Beach Tour. Und uns kann man natürlich auch buchen, also klassische Bookings für Sommerfestel und Weihnachtsfeiern und was ich was alles. Und zum Beispiel morgen sind wir auf der Donaukreuzfahrtschiff, wo dann dort das ein Disco für Firmenfeier ist. Also ganz unterschiedliche Bookings, natürlich auch Frequency Festival, Nova Rock und so, wo wir dann einfach gebucht werden, dass wir Design Disco auf diesen Events abwickeln.
Aber das heißt, es kommt alles aus einer Hand, auch mit Technik und Konzept und DJs, alles.
Das ist
alles
der große Unterschied, wo uns, glaube ich, vor anderen, also Design Disco gibt es auch weltweit. Also wir haben einen Partner in Deutschland, einen Partner in Tschechien, einen Partner in England. Also es gibt überall eigentlich Veranstalter. Der große Unterschied ist, wir vermarkten es als Gesamtkonzept. Man muss bei uns DJs buchen, man muss bei uns das Gesamtpaket nehmen. In Deutschland zum Beispiel kann ich einfach nur Kopfhörer mieten. Das tun wir nicht. Wir wollen einfach diese Marke Silent Disco, egal wo du auf ein Silent Disco gehst, kriegst du das gleiche Konzept. Und nicht dort ist eine Schlagerparty, dort ist ein Heavy-Metal-Event, sondern es ist überall konstant das gleiche Produkt. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren die letzten Jahre.
Und daraus ergeben sich dann auch wieder Anfragen von Kooperationspartnern, weil ihr einfach selbst da so viel gemacht habt und das irgendwie cool angekommen ist? Oder warst du da sehr aktiv auch im
Aufstellen? Am Anfang war man schon sehr aktiv. Ja, okay. Mittlerweile kommt es von selber. Also es ist immer so, am Anfang muss man schon Klinken putzen gehen und lästig sein und öfters anrufen, wie eigentlich sympathisch ist, so in die Richtung. aber jetzt ist natürlich, wir haben eine sehr große Community, wir haben eine sehr interessante Zielgruppe. Design Disco ist lustigerweise sehr weiblich. Wir haben 70% weibliche Gäste, weil das Konzept sehr zum Tanzen und Singen einlädt. Und für die Herren, ohne jetzt irgendwas stereotypen zu wollen, ist es nicht immer das erste Ding, was sie in einem Club oder so tun. Und darum ist es sehr lustig, was wir eigentlich da für Zielgruppe jetzt damit haben.
Ja, spannend. Und dann haben sich ja auch dadurch ja auch andere Formate dann ergeben, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel die Silent Ice Disco, aber auch die Silent Conference. Was steckt da dahinter?
Ja, Silent Ice Disco ist also ein lustiges Win-Win. Wir sind am Wiener Eislaufverein, einfach Silent Disco auf Eislaufschuhen. Ja. Und das funktioniert echt extrem gut. Das machen wir jetzt mittlerweile in Linz und in Innsbruck. Und die Silent Conference ist eigentlich eines meiner Lieblingsprojekte, weil es sehr international ist, ist ein bisschen franchise-mäßig aufgezogen. Das ist aus Anfragen gekommen, dass immer mehr Kunden von uns 3, 4, 5, 10-kanalige Kopfhörer wollten für große Konferenzen und Kongresse. Und wir hatten das Produkt nicht. Also es gab es am Markt nicht. Durch das sind wir und ein englischer Partner gemeinsam in eine Produktentwicklung gegangen und haben einen Kopfhörer entwickelt, den wir programmieren können auf bis zu 30 Kanälen. Und die Umsetzung, also für was man Kopfhörer damit alles einsetzen kann, ist echt verblüffend. Also ganz viel, zum Beispiel im Game Changer gibt es die Silent Stage, weil halt mitten im Eventgelände eine Bühne steht. Die Laubbeschallung ist mühsam. Oder am 15 Seconds Festival in Graz gibt es diese 4 Bühnen, die in einem Raum stattfinden. Wenn man die alle beschallt, dann versteht man nichts mehr. Mit Kopfhörern ist das recht easy möglich. Und jetzt in 2 Wochen haben wir unsere große Präsenz bei der OMR in Hamburg, wo wir mit 30.000 Kopfhörer alle Masterclasses umsetzen.
30.000, habe ich es richtig verstanden?
Da geht schon recht rund.
Ja, da musste man noch den richtigen Partner finden, der das in dieser Masse natürlich auch dann produziert. Oder wie ist das? Wie stellt man sich das vor?
Ja? Das war viel verbrenntes Geld, nennen wir es so. Mittlerweile haben wir gute Lieferanten, die ich natürlich nicht groß breitreten will. aber prinzipiell haben wir das Produkt auch patentiert. Und was mich da so freut, wir haben jetzt halt einen Franchise-Nehmer in Deutschland, einen in Kopenhagen, einen in Zürich, einen in den USA drüben, einen in Australien, weil das Produkt überall quasi gebraucht wird und das ist schon sehr schön, wenn das so sich dann so
aufgeht. Bist du auch so der Techniker, der sich da gerne damit auseinandersetzt?
Nein, da haben wir gute Leute. Ich bin dann eher der der ein bisschen reinnördert, so, was sind die Use Cases, wo kann man es brauchen, wie kann man es dann auch verkaufen. Die Umsetzung, die technische, da gibt es bessere Leute wie ich, absolut.
Was mich auch sehr interessiert und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer, die Silent Disco wahrscheinlich auch kennen, war das, du hast gesagt, mit 17 kam so dieser erste Zugang zu Silent Disco Formaten. Du hast in der Gastro gearbeitet. Mhm. War das für dich schon irgendwie früh klar, dass du in diese Branche rein möchtest? War das für dich immer schon ein Kindheitstraum?
Prinzipiell habe ich mit 16 geschwört, nie mehr Events. Ich habe mit 16 ein Event veranstaltet, wo ich ein bisschen, überheblich war, wenn man so will, und einfach gemeint hat, es funktioniert. Es waren dann 30 Gäste da und ich habe halt 6.000 Euro verloren.
Das war eine Party, oder?
Das war eine Party. Ja. DJs aus London eingeflogen und meinen, jetzt da muss man auf wichtig tun. Sau dumm. und halt mit 6.000 Euro war mit im Alter einfach ein Vermögen. Und mit das als Kellner und mit Trinkgeld wieder abzustottern, haben wir gesagt, nie mehr wieder.
Haben die Eltern ein bisschen geholfen, wenigstens?
Sie haben es mir vorgeschossen, dass ich die Lieferanten zahlen kann, aber ich habe es abbezahlt wieder. Ich habe da sehr viel Unterstützung gekriegt, einfach weil mein Vater kommt aus der Musikbranche, war damals viel mit ihm auf Tour, alleinerziehend und dann, ja, was macht man mit dem Kind, wenn er allein daheim ist mit 12, muss er mit auf Tour und viel dann auf und abgebaut und so ein bisschen reingestolpert in das Ganze. Mhm. Aber es war jetzt nie so der Plan dahinter, ich will jetzt eine Agentur haben oder ich will viele Mitarbeiter haben oder sonst irgendwas, sondern es hat sich echt einfach ergeben und das freut mich eigentlich am meisten.
Was hast du schulisch gemacht?
Wie Tourismusschule. War deine Ausbildung?
Tourismusschule. Bist du aus Vorarlberg?
Bin aus Vorarlberg, ja. Tourismusschulen in Bludenz. Mhm. Wollte dann mal studieren gehen, war genau einmal auf der Uni und habe gesagt, na, alles rein ins Event und ein bisschen Risiko und es ist aufgegangen.
Super, ja, wie man sieht. Ja. Wann hast du dann die Strolz Events Agentur gegründet? Wie kam dieser Schritt?
Da gibt's eine lustige Geschichte dazu, weil ich bin ganz ehrlich kein Fan mehr vom Firmennamen. lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Jetzt sind wir schon so drinnen überall und SEO gut gerankt. Das wollen wir nicht mehr verlieren. Prinzipiell nach 2 Jahren ist irgendwann das Finanzamt gekommen und hat gemeint, Silent Disco, sie verdienen da Geld, wie versteuern sie das? So, ja, mache ich eh. Bin am Tag später auf der Wirtschaftskammer gesessen, habe die Firmenanmeldung gemacht und gefragt, wie die Firma heißen soll. Und ich so, keine Ahnung. Das ist dabei rausgekommen. Also es war sehr, sehr haruck. Die Geschichte von der Strolz-Events GmbH, damals war es natürlich nur ein Einzelunternehmen, waren einfach mit zu den ersten Mitarbeitern dann und jetzt auch hin zu einer Full-Service-Event-Agentur, war einfach eine Erfügung von unterschiedlichen Dingen, die halt passiert sind. Es war nie der Plan dahinter, wenn ich ehrlich bin. Was Glück war. War auch sehr viel Glück dabei, muss man schon sagen.
Da warst du ja noch recht jung, oder? Auch bei der Gründung.
Bei der Gründung war ich dann 19.
Ja. Voll. Ja. Würdest du das auch, weil ja viele Hörerinnen und Hörer zuhören, die vielleicht auch eine Eventkarriere machen wollen, sich selbstständig machen wollen, würdest du das jetzt retrospektivisch gesehen mit 19 zu gründen empfehlen? Oder?
Nein. Also ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile sehr viele Leute im Team haben, die auch Eventmanagement studiert haben, die auch Ausbildung haben und so, weil natürlich andere Prozesse auch reinkriegen in die Agentur. Ich würde es nicht, also mein Weg würde jetzt nicht irgendwie anders machen, also ich bin eigentlich recht zufrieden damit, aber ich glaube, es gibt, sagen wir mal, überlegtere Wege. Und es waren schon sehr harte Zeiten auch drinnen, also gerade am Anfang, es waren jede Woche 70, 80 Stunden, es war immer all in, es waren sehr viele schlaflose Nächte, es waren auch sehr viele übernächtige Autofahrten und so, und es waren schon ein paar dumme Aktionen dabei. Ich glaube, das braucht so ein bisschen zum sowas aufbauen, aber es war schon teilweise ein steiniger Weg, der aber meistens Spaß gemacht hat.
Ja, das ist ja auch ganz wichtig und wenn man was, glaube ich, auch gern macht, dann wird man auch schlussendlich dann gut. Mhm. So wie es bei dir auch ganz offensichtlich auch gut ausgegangen ist mit den Kunden auch. Was würdest du sagen, wenn du jetzt Kunden betreust und diese Kunden auch langfristig halten möchtest, was sind so eure oder deine wichtigsten Werte und Prinzipien, die da dahinter stehen? Mhm. Es gibt ja mittlerweile viele Eventagenturen. Mhm. Wie könnt ihr euch da rausheben noch aus dieser Masse?
Prinzipiell haben wir einen sehr strikten Wertekatalog in der Agentur, welche Kunden wir überhaupt bedienen.
Okay.
Also wir lehnen auch einige Anfragen ab, sei es Glücksspielkonzerne oder politische Parteien oder Erdöl, Infrastruktur. Also einfach so diese ganzen Thematiken, wo wir sagen, hinter den Projekten können wir nicht stehen.
Okay.
Und wenn man hinter dem Projekt nicht stehen kann, dann macht man es auch nicht gut. Ja. Und das andere, was uns sehr wichtig ist, einfach offene und ehrliche Kundenbeziehung. Wenn man offen über alles mit den Kunden redet, dann funktionieren die Projekte einfach besser, man kommt schneller zum Ziel und dann entwickelt sich auch eine Beziehung zum Kunden, die eine langfristige Zusammenarbeit auch garantiert.
Ist das auch wichtig, weil ich es immer wieder auch in unseren Seminaren auch immer wieder die Frage gestellt bekommen habe, naja, jetzt sehe ich da Kunden, Coca-Cola, Mazda, Nespresso, das sind ja internationale Kunden. Und jetzt gibt es den David Stolz, und der hat mit 19 gegründet. Wie komme ich zu diesem Kunden? Wie mache ich das? Ist das auch ein Referenzen aufbauen jetzt durch diese Silent Disco, dass ihr das geproved habt? Ihr könnt es einfach.
Die Silent Disco war der Türöffner für vieles. Auch unser allererster Kunde war Ford. Und die wollten damals, das war 2017, also uns als Full-Service-Event-Angebot gibt es noch gar nicht so lange, haben die uns angefragt, das ist über die Ogilvy gelaufen, ob wir nicht da eine Silent Fiesta für sie veranstalten können. Und wir haben damals noch keine Ahnung von Corporate Events gehabt, bin ganz ehrlich, sind da auf den Pitch gegangen, 12 Leute vor uns und ich so, okay, Hilfe. aber hat funktioniert. Event würde ich heute nicht mehr so machen, aber waren alle happy, war eine lustige Markteinführung von dem neuen Fiesta. Und es war so unser erstes Corporate Event. Und dann baust du natürlich einen Stein auf den nächsten. Und mit aufbauenden Referenzen wirst du auch immer erstens professioneller und aber auch so wahrgenommen, dass du das kannst. Natürlich Silent Disco ist für uns sehr oft der Türöffner gewesen.
Okay. Braucht es dann auch bei so großen Kunden auch schlussendlich auch Manpower dahinter, dass man sagt, okay, man hat die und die Anzahl auch an Mitarbeitern oder würde das auch als One-Man-Show David Stolz funktionieren?
Es kommt ein bisschen auf die Herangehensweise drauf an. Es gibt in der Webbranche doch sehr viele auch One-Man-Shows, die das ganz gut machen, die einfach auf Freelancer zurückgreifen. Ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich will nicht zu viel auf Freelancern auslagen. Wir haben wir sind jetzt doch 19 Leute bei unserer Agentur. Einfach, weil ich sage, ich will die Kompetenzen in-house haben. Ich will auch wissen, wie die Leute arbeiten. Ich will, dass wir gewisse Prozesse intern haben. Das kann ich mit Freelancern natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wenn das eigene Mitarbeiter sind. Und drum, ja, man braucht dann gerade um gewisse, zum Beispiel die Europäische Kommission, die wir seit 2 Jahren machen, das sind 60 Events pro Jahr. Wow. Da brauchst du schon einen gewissen Manpower, dass du das überhaupt auch sinnvoll abwickeln kannst.
Ja, klar. Da kommen wir auch schon zu einem, finde ich, sehr, sehr wichtigen Thema auch, den du angesprochen hast, das ganze Thema Personal, Mitarbeiter. Wie siehst du das auch? Das Eventleben oder Eventbusiness ist ja nicht unbedingt sehr, sehr regelmäßig, sage ich jetzt mal, von den Arbeitszeiten. Wie gehst du da auch mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen um einigermaßen so einen Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten? Ist das machbar auch in der Eventbranche?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch das Wichtigste als Unternehmen, probieren keine Menschen zu verbrennen, weil dann hast du 1-2 Jahre und dann sind sie eh wieder weg. Ich glaube, das, was mit Kunden gilt, gilt umso mehr noch für Mitarbeiter, offene und ehrliche Kommunikation, sehr flache Hierarchien und auch Freiheiten lassen. Also bei uns gibt es keine Arbeitszeiten, bei uns gibt es keine Vorgaben, was Homeoffice oder sonst irgendwas betrifft. Das kann de facto jeder machen, was er will, solange er seinen Output liefert. Und wenn du dann Teamgedanken dahinter hast und den Team-Spirit, dann will auch jeder seinen Output liefern, weil ja wir alle am gleichen Strang ziehen. Diese Atmosphäre ist mir sehr wichtig. Die ganzen Maßnahmen, wo wir dafür tun, sind sehr wichtig, dass dieser Team-Spirit da ist.
Was machst du da zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann?
Wir machen recht viel. Ich muss sagen, das ist ein bisschen ausgeartet in den letzten Jahren, immer mehr dazukommen. Aber ganz banal, wir machen einmal im Monat Teamsport. Da sucht immer jemand anders im Team irgendeinen Sport da draußen. Und dann gehen wir das, wir machen mal Ballett tanzen, wir machen mal Yoga zusammen, also alles Mögliche. Wir machen einmal im Monat gibt es ein Afterwork, den immer jemand anders organisiert, wo es immer kleine Aufgaben gibt. Wir machen einen Teamtrip einmal pro Jahr, wo wir uns 4 Tage meistens auf eine Almhütte einsperren und ein bisschen Unternehmensvision auch weitertreiben. Unterschiedlichste Dinge, auch ganz so banale Dinge, unsere Showfix fangen immer mit einer kleinen Erfolgsrunde an, so ein bisschen die Maßnahmen der positiven Psychologie reinbringen. Das sind einfach so ganz kleine Schräubchen, die wir überall reinbracht haben, um diesen Teamspirit auch zu haben. Wir sind ein recht junges Team und das ist schon wichtig, da auch diesen Spirit zu haben.
Hast du dich da auch weitergebildet in Sachen Leadership, Führungsmanagement oder ist das so gekommen oder redet man mit Kollegen?
Ich habe mich schon natürlich ein Stück weit weitergebildet und ich appelliere auch immer wieder an das Team, sagen, ich mache das auch zum ersten Mal. Also da bitte seid so nicht so streng mit mir. Manche Dinge funktionieren gut, manche muss ich auch noch lernen. Aber ich glaube, ich glaube, viele Dinge muss man sich ein bisschen reinfühlen und reinfinden. Aber ja, diese Maßnahmen sind natürlich schon wohl überlegt und abgestimmt, auch mit dem Team, dann auch mit HR und so weiter. Aber ja, Learning by Doing sehr viel, sagen wir so.
Super spannend, ja. Mit Kollegen, mit denen ich in den letzten Episoden gesprochen habe, kam immer wieder auch so das Thema, es hat sich in den letzten Jahren doch einiges verändert, auch in der Mitarbeitersuche, Qualifizierung und so weiter. Siehst du das ähnlich, dass da, ich möchte dieses böse C-Wort nicht in den Mund nehmen, aber du weißt, die letzten Jahre waren nicht so leicht für die Eventbranche. Hat sich da auch nachhaltig was geändert? Du hast das auch Homeoffice und Work-Life-Balance auch angesprochen.
Ja. Absolut. Ich glaube, die Themen kennt jeder, gerade Generationenwechsel auch, was Arbeitszeiten und so betrifft. Und da muss man auch flexibel sein. Also wir haben zum Beispiel unterschiedliche Verträge für jeden Mitarbeiter. Wir haben Leute mit All-In, wir haben Leute mit Stundenverträgen. Es gibt nicht den einen Vertrag für alle, weil jeder Mensch tickt anders. Und das ist auch wichtig, da diese Freiheiten den Mitarbeitern zu lassen, weil wenn sie unglücklich sind, machen sie keinen guten Job. Und dann brauche ich es auch nicht. So, ja. Also es ist so diese, immer dieses Geben und Nehmen, auf das appelliere ich natürlich. Wenn man viel gibt, kann man auch viel nehmen. Das ist immer so diese Mischung und das muss immer ausgewogen sein. Wir haben natürlich das Glück, mit der Silent Disco als Marke recht große Reichweiten zu haben, um auch Mitarbeiter zu finden. Also wir tun uns da recht leicht.
Wie geht dir das dann konkret an, Mitarbeiter zu finden?
Viel über Praktikums. Okay. So ziehen wir eigentlich junge Leute hoch. Und sonst schon über die Branche. Wir sind eine der wenigen jungen Eventagenturen, die ein bisschen anders auftreten haben wie viele. Und da sind wir natürlich attraktiv als Arbeitgeber, sagen wir so.
Ja, klingt super spannend. Und wenn ihr dann sozusagen auch neue Projekte bekommt, Projekte auch aufteilt, wie funktioniert das generell? Wie, du hast schon von dieser flachen Hierarchie auch gesprochen. Wie ist der Prozess da?
Gewissermaßen teilt sich das dann. Es wird eingeteilt, das Projekt ist ein Senior- oder Junior-Projekt. Da sortiert schon mal vor und dann schaut man die Kapazitäten von einzelnen Mitarbeiterinnen an. Wer hat welche Kapazitäten? Und dann ist es eigentlich ein recht logischer Einteilungsprozess normalerweise. Es ist selten, dass ich sagen muss, du machst jetzt dieses Projekt. Wir hatten aber auch schon, ich hatte auch schon eine Mitarbeiterin, die gesagt hat, für diesen Kunden will ich nicht arbeiten, weil damit habe ich ein Problem. Und das ist mir auch wichtig, dass die Leute das sagen, weil dann würden sie den Job eh schlecht machen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, natürlich müssen wir auch wirtschaftlich gut dastehen, aber prinzipiell hat sich das jetzt bis jetzt immer gut gedreht, dass jeder auf Projekten arbeiten kann, der auch gerne machen will.
Super, perfekt. Wie ist das? Ich stelle mir vor, mit so einer Anzahl an Mitarbeitern das ganze Jahr immer ziemlich gleich auszulasten, ist schwierig oder ist unmöglich.
Unmöglich, absolut.
Wie gehst du das heran von der wirtschaftlichen Seite?
Es gibt immer Peaks, das wissen auch die Mitarbeiter. Mai, Juni im Corporate Team ist einfach Attacke. muss ich glaube, dann ihnen auch, und diesen Hausverstand müssen sie auch haben, dass in der Zeit halt viel ist und im Jänner, Februar ist halt gemütlicher. Das ist ja die Urlaubszeit und so weiter. Man muss immer das ganze Jahr sehen. Natürlich ist man als Geschäftsführer dann Jänner, Februar ein bisschen unentspannter, wenn die Umsätze niedriger sind, aber wenn man das ganze Jahr sich anschaut, passt es. Und wenn man jetzt Gott sei Dank sehr viele Rahmenverträge und auch langfristige Kunden, wo man einfach weiß, dieser Grundumsatz haben wir jedes Jahr.
Aber habe ich das vorher richtig verstanden, dass du gar nicht mit Freelancern zusammenarbeitest, auch nicht in so Peakzeiten?
Nein, schon. Also natürlich, da holen wir in Peakzeiten gerade auch für Helferjobs und so weiter. Da haben wir natürlich viele Freelancer. Wir haben jetzt aber nie Projektleitung als Freelancer oder so Sachen.
Okay, verstehe. Genau. Was unsere Hörerinnen und Hörer auch immer sehr interessiert, sind sehr praktische Beispiele. Hast du vielleicht irgendein cooles Eventprojekt, wo du sagst, das war in den letzten Jahren halt wirklich cool, da bin ich stolz drauf, das war was sehr Außergewöhnliches? Dass du teilen darfst mit uns?
Ja. Es gibt zwei, also wir unterteilen immer in Silent Events und in Corporate Events. Im Silent Events Bereich muss ich sagen, ist unsere Silent Cinema Tour so ein bisschen mein Herzensprojekt gewesen, letzten Jahre, weil es unser Corona-Projekt war. Das hat uns durch Corona gebracht. Ist eine Open-Air-Kino-Tour, ist also gar nicht so was Besonderes. Ja. In Corona war es halt doch noch ein Event-Format, das umsetzbar war mit Contact Tracing und weiter und so fort. Und mittlerweile ist es haben sind es 70 Events pro Jahr, die wir jeden Sommer durch ganz Österreich touren und auch mit Ö3 und der Erste Bank und so große Partner hat. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Projekt, weil es einfach so, ohne Corona wird es nicht geben. Also Corona hat schon auch seine Vorteile gehabt, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt ist es mittlerweile ein fix Bestandteil von unserem Event-Team. Und auf der Corporate-Seite Ach, da gibt es einige. Ist immer schwierig, da dann was rauszusuchen. Was mich freut, wir machen für FM4 jetzt die FM4 Unlimited Festivals im Attersee und dieses Jahr dann auch in Steyr gibt es zweimal ein Tagesfestival mit 2.500 Besuchern, das wir komplett fürs Jahr abwickeln. Und das ist immer ein schönes Event, also ein komplett Festival zu veranstalten, schon an Spaß. Aber auch für WUM, diese Kinderfahrradmarke, haben wir letztes Jahr das 10-jährige Jubiläum umgesetzt. Das war auch ein wunderschönes Event, weil es so eine emotionale Marke auch ist. Mit der kann man sehr viel anfangen.
Super spannend. Was macht dir mehr Spaß, selbst zu veranstalten oder ein Budget von einem Kunden dann umzusetzen?
Natürlich bei Saldiscos sind es geringere Budgets wie bei Kundenbudgets und mit mehr Budget macht es natürlich Spaß zu arbeiten. Ich habe mir aus dem Silent Events Bereich ehrlich gesagt etwas rausgenommen nach 10 Jahren, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr mit so viel Herzblut dran, das machen andere jetzt besser und bin jetzt mehr im Corporate Team und darum schon Corporate Events ist aktuell mein Herzblut drinnen.
Kommen wir zu einem anderen Thema, nicht ganz anderen Thema, aber du bist ja auch seit 2021 Vorstandsvorsitzender der EMBA, das Event Marketing Board Austria. Erst einmal die Frage, wieso setzt man sich dann auch noch in seiner spärlichen Zeit auch noch für sowas ein als Vorstandsvorsitzender? Und zweite Frage, was tut die EMBA für die EMBA nicht kennen?
Also prinzipiell, die EMBA ist eine Vereinigung von Eventagenturen und wir treten einfach für die Interessen der Eventbranche ein. Das war in Corona natürlich ein sehr, sehr wichtiges Tool, das wir da hatten. Und ich war damals, ich bin ja erst in Corona zu EMBA gekommen und habe damals immer gesagt, das müssen wir tun, das müssen wir tun. Und dann ist irgendwann die Frage gekommen, naja, wenn du schon sagst, wir müssen so viel tun, dann tu doch. Und ich so, okay. Ich habe den Vorteil, dass ich ein eher unbeschriebenes Blatt, was so die ganzen verbrannten Erden und so weiter betrifft, weil die Eventbranche ist doch eine kleine Branche. Jetzt kennt jeder jeden. Und ich bin einfach noch sehr neutral reingegangen. Und das hat eigentlich oder macht immer noch sehr viel Spaß. Ich schätze die Branche aktuell sehr dafür, dass es ein Miteinander ist. Es ist natürlich sind wir Markt Mitbewerber und pitchen gegeneinander, aber wir freuen uns miteinander. Wir kennen jeden, man hat von jedem auch mal aus der Patsche geholfen und so. Und das ist ja das Schöne, wenn die Branche einfach miteinander funktioniert und nicht gegeneinander. Die EMBA prinzipiell für die Mitglieder versuchen wir einfach die unterschiedlichsten Interessen zu lösen und auch zu fördern. Jetzt gerade war das ganze Personalthema natürlich ein großes Thema, wo es jetzt das EMBA Superpraktikum gegeben hat, wo wir die Kooperationen machen, das super funktioniert und wir auch gezielt versuchen, gerade junge Leute früh genug Praxiserfahrung auch geben zu können. Und gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen, die wir setzen. Das ist natürlich alles pro bono nebenbei funktioniert. Dadurch ist es ein Verein, ist schon ein langsames Gewerk, das musste ich lernen. Aus der Wirtschaft kommen ist alles so, die ganzen Statuten und Abstimmungen und Befindlichkeiten von allen. Da muss man aber auch reinkommen. Da bin ich am Anfang so von der Trägheit ein bisschen überrascht gewesen. Aber da ist jetzt ein frischer Wind drin und freue mich eigentlich sehr.
Aber die EMBA hat ja auch vor ein paar Jahren auch dieses Zertifizierungsprojekt von Eventfachkräften auch angeleiert, was für uns ja auch irgendwie als ESB Academy sehr spannend war, auch viele Nachfragen auch generiert hat. Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich jetzt diese Diplomausbildung mache und was bin ich dann? Oder kannst du diese Notwendigkeit vielleicht noch einmal beleuchten für unsere Hörer?
Ja, weil ich war damals noch nicht involviert bei dieser ganzen Zertifizierung. Aber was schon ein Problem in der Eventbranche ist, ist, jeder kann sich Eventmanager nennen. Das geht recht schnell. Also wenn man Kindergeburtstag mal veranstaltet hat, kann es kein reglementiertes Gewerbe. Und da qualifizierte Ausbildungen zu haben und auch irgendein Siegel drauf sozusagen, ist schon sehr, sehr wichtig, weil als Kunde, wie will ich wissen, wer ist jetzt da jemand, der es echt gut macht oder wem, der halt nur Schindluder betreibt. Und es gibt in jeder Branche schwarze Schafe, aber in der Eventbranche schon eher mehr, sagen wir mal so.
Okay. Ja. Ist klar, wird es da auch weitere Schritte geben oder bleibt man jetzt einmal bei diesem dreigliedrigen Modell sozusagen der Zertifizierung? Oder?
Aktuell sind keine weiteren Schritte geplant, aber ich glaube, es ist schon ein wichtiges Thema und müsste sicher wieder mal beleuchtet werden, ob es noch zeitgemäß ist.
Okay. Und dann habe ich auch noch gefunden, natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das bei uns im Lehrgang auch ganz wichtig ist, ist das ganze Thema Green Events natürlich. Mhm. Da setzt sich die Ember auch sehr dafür ein. Auf der anderen Seite habe ich dann auch mit Kollegen, Kolleginnen auch gesprochen, die dann gesagt haben, das ganze Thema Green Event ist ihnen zu bürokratisch und mit zu viel Aufwand verbunden. Was kannst du da aus Sicht vielleicht der Ember auch sagen, irgendwie, was sich da für die Green Event Maßnahmen weiterentwickelt und wie man das vielleicht auch entbürokratisieren kann.
Das ist ein sehr, sehr heikles Thema, weil Green Events sind sehr bürokratisch. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das weiß jeder, der schon eine Zertifizierung gemacht hat. Auf der anderen Seite hat es aber genau darum diesen hohen Status, weil du kannst es schwierig umgehen oder sagen, ich mache ein Green Event, aber passt schon, haben wir doch Einwegschirm und so. Also es gibt einfach, also die Maßnahmen sind sehr strikt. Auch nicht alle sind gut, muss man sagen. Aber es ist natürlich ein sehr mühsamer Prozess, diesen Katalog immer wieder zu überarbeiten. Prinzipiell bin ich sehr froh, dass es die Green Event Zertifizierung gibt. Er muss noch entbürokratisiert werden, aber es ist schwierig, dass er dann nicht an Wertigkeit verliert. Und das muss einfach sichergestellt sein. Weil es gibt sehr viele Siegel und da wird dann schnell mal Greenwashing betrieben und das darf einfach mit dem Siegel nicht passieren.
Okay, aber zur Entbürokratisierung, soll ich es rausbringen, da wird man sich wahrscheinlich auch ein paar Gedanken noch machen, nehme ich an.
Absolut, und das ist natürlich ein mühsamer Prozess, weil es vom BMK das Zertifikat ist und es gibt einfach gewisse Wege, die man da gehen muss, die sind langsam. Es hat jetzt gerade ein Update gegeben dazu, aber das braucht noch ein paar Schleifen, sagen wir mal so.
Und warum sollte man jetzt bei der EMBA Mitglied sein, beziehungsweise können das alle Agenturen oder sogar Eventmanager, wie läuft das eigentlich ab?
Prinzipiell können das alle Agenturen oder halt auch die Personen, also auch einzelne Eventmanager können das. Ob es für jemand sinnvoll ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Der Grund, wieso, ist einfach das Netzwerk. Also wir untereinander helfen uns sehr, wir haben immer wieder Kooperationen auch zwischen mehreren Agenturen. Wir haben natürlich einen gewissen Einblick oft früher. Gerade in Covid war das natürlich ein sehr wichtiges Thema, auch gemeinsam aufzutreten mit unseren Forderungen. Ja. Das wir jetzt auch wieder tun, bei einem ganz anderen Thema. Und auch bei der ganzen Personalbeschaffung oder sonstigen Themen. Wir ziehen einfach am gleichen Strang und das hat man halt, dieses Privileg hat man nur als Mitglied. Natürlich, wenn wir irgendwelche Gesetzesänderungen oder sowas durchbringen, dann profitiert die ganze Branche davon, nicht nur die Mitglieder, aber gerade von dem internen Netzwerk profitiert man natürlich nur als Mitglied. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob es ihm was bringt. Wir sind ein kleiner Verein, die Aufnahmekriterien sind eigentlich nicht so schwierig. Man muss da mal ein Formular ausfüllen und dann entscheidet der Vorstand, ob quasi EMBA-würdig oder nicht. Aktuell sind wir 29 Agenturen und eigentlich alle Großen in Österreich mit dabei. Und das ist schon eine Kraft, die wir da haben. Genau.
Ja, super. Also meiner Sicht eine große Empfehlung auch für alle, die sich da jetzt Gedanken machen, das auf jeden Fall mal zu probieren. Auch eine Frage natürlich, die für uns natürlich sehr, sehr wichtig ist, das Thema Ausbildung generell. Mhm. Ja, wir als Ausbilder, wir versuchen ja da extrem praxisnah auch zu sein mit ganz vielen Referenten aus der Praxis, jedes Seminar in unterschiedlichen Event-Locations, Backstage-Erlebnisse anzubieten, wo wir auch sehr glücklich sind, dass wir so viele auch Agenturpartner haben, die uns dann einfach einladen zu Events, was wahnsinnig toll ist. Wie siehst du die Ausbildungssituation momentan in Österreich zum Thema Eventmanagement? Viele auch universitäre Lehrgänge oder auch nicht-universitäre Lehrgänge haben in den letzten ein, zwei Jahren auch zugesperrt, weil es zu wenig Anfragen auch gegeben hat. Wie siehst du das, dieses Event-Thema Ausbildungskomplex?
Ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Ich bin zwar jetzt das falsche Beispiel wahrscheinlich, weil ich gerade den Background nicht habe, aber ich sage das immer, auch wenn ich Gastvorträge mache oder so weiter, immer, es ist sehr, sehr wichtig, ein gewisses theoretisches Know-how im Hintergrund zu haben. Praktisch das Wichtigste, aber ein theoretisches Know-how im Hintergrund zu haben, ist sehr, sehr wichtig, um einfach so die Werkzeuge mal zu kennen, die man so braucht. Von dem her finde ich schon, dass in Österreich prinzipiell es gute Ausbildungen gibt und bin eigentlich auch sehr zufrieden, was der Output davon ist, wenn man auch so merkt, was für Leute dann bei uns anfangen mit der Ausbildung. Wir versuchen schon immer ab und zu ein bisschen Schräubchen zu drehen, dass es nicht zu theoretisch wird und nicht zu weit weg von der Praxis dann ist. Das ist schon sehr, sehr wichtig, weil es bringt uns nichts, wenn Leute kommen, die sagen, na, so haben wir es gelernt. Ja, machen wir aber nicht so. dann können wir damit auch nichts anfangen. Aber Es macht ja prinzipiell die Agenturen Dinge unterschiedlich. Ich glaube, die Begeisterung für die Branche ist gerade jetzt wieder am Kommen. Es war natürlich ein bisschen ein Loch da. Mhm. Und aktuell finde ich die Marktsituation, was Personal betrifft, eigentlich recht gut. Und auch die Ausbildungen dahinter. Mhm.
Siehst du die Marktsituation schon wieder über dem Niveau von 2019? Oder wo stehen wir denn gerade, wenn du auch gerade mit den EMBA-Mitgliedern auch sprichst?
Schon. Das Personalproblem, das wir alle hatten, ist gelöst, glaube ich. Also es ist nicht mehr so, nach Corona, es haben sich sehr viele umorientiert. Mhm. Da hat es ein gewisses Loch gegeben. Soweit sehe ich es jetzt eigentlich nicht mehr aktuell, auch wenn man so schaut, was für Stellen ausgeschrieben sind und wie viele Bewerbungen auf diese Stellen sind. Mhm. Ich glaube, diese Problematik wurde gelöst. Was natürlich auch dank der Ausbildungen ist und so weiter, die da dann quasi wieder anzogen haben. Und sonst, was man am Markt an sich ein bisschen merkt, so, es war sehr Peak nach Corona, was Auftragslage betrifft, das pendelt sich jetzt langsam wieder ein. Mhm. Also es ist schon dieses Jahr schwächer wie zum Beispiel letztes Jahr noch. Okay. Es gibt so ein bisschen Auf und Abs, aber es war auch logisch, glaube ich. Es war vorhersehbar.
Klar.
Absolut.
Ja, und sozusagen das letzte Drittel oder der letzte Teil unseres Podcasts handelt dann immer von privaten Fragen. Mhm, und da habe ich mir auch ein paar aufgeschrieben. Du hast ja, wie du schon vorher gesagt hast, ja irgendwie sehr früh begonnen, auch in der Eventbranche zu arbeiten, dieses Learning by Doing. Was würdest du jetzt aus den letzten Jahren noch sehen, war denn die allergrößte Herausforderung für dich auch als Unternehmer, die du meistern musstest, und was könntest du dann vielleicht auch als Learning weitergeben an Hörer und Hörerinnen?
Ich glaube, die größte Herausforderung war, dass man am Boden bleibt und nicht übermütig wird und auch nicht zu schnell wachsen will und so. Also dieser kontinuierliche Wachstum ist gut und wichtig, zu exponentiell ist auch nicht gut, weil dann geht zum Beispiel Atmosphäre im Team und so verloren. Also man muss sich immer wieder zurückbesinnen, okay, was will ich eigentlich, was du sagst, und auch selber nicht verbrennen, das ist auch ganz wichtig. Ich habe mir auch da selber so ein paar Regeln dann runtergeschrieben, so diese Pausen machst und so weiter, das bringt auch niemand was, wenn ich auf einmal im Burnout lande oder sonst irgendwas. Und man muss sich...
Gehst du noch auf Urlaub?
Das ist zum Beispiel eine Regel, die ich mir geschrieben habe, seit ich 18 bin, gehe ich jeden November und jeden Februar jeweils einen Monat reisen. Und das gönne ich mir, das mache ich, und das brauche ich aber auch zum diesen Ausgleich haben und auch gehen auf Backpacken irgendwelche auch andere Länder, dann sieht man schon, wie glücklich Menschen auf dieser Welt sind ohne irgendwas und da wieder am Boden zu kommen und ich denke, wir leben da doch in einem anderen System. Es muss nicht immer größer, schneller, mehr sein, sondern es geht auch anders, kontinuierlicher.
Mhm. Weil du gesagt hast eben, das ist eine Herausforderung von dir, wo du sagst, du wolltest bewusst nicht zu schnell wachsen. Mhm. Gab es dann immer wieder Möglichkeiten, wo du gedacht hättest, ja, wenn ich den und den Kunden noch annehme, müsste ich mehr Mitarbeiter, aber dann hätte ich wieder das Risiko, könnte nicht auf Urlaub gehen, was im Bad so im Kopf
ist? Absolut, absolut. Das ist immer schwierig. Und natürlich, wenn du so einen coolen Neukunden vor dir hast, dem Nein zu sagen, habe ich noch nie gemacht, weil das so mit Herzblut ist man doch dran. Also es ist einmal sehr ein schmaler Grat, den man dann geht. Also nicht zu schnelles Wachstum. Wir sind in den ersten Jahren immer 150% gewachsen. Das ist einfach massiv. Und jetzt haben wir gesagt, 30% pro Jahr ist auch noch gut genug. Und das ist eh Luxus. Das passt auch vollkommen. Wir sind schon wählerischer geworden bei Kunden, aber es ist immer ein sehr schmaler Grat, den man geht. Und klar habe ich auch Urlaube dann schon abgesagt, weil ein cooles Projekt da war und ich wollte es unbedingt machen. Aber ist eh schön, wenn es dann so Spaß macht, dass man sogar bereit ist, den Urlaub dafür aufzugeben. Total. Man darf es noch nicht immer absagen, weil dann verbrennt man sich selber. Und sich selber auch so ein bisschen limitieren, ist, glaube ich, da schon wichtig.
Mhm. Gab es auch da irgendwo mal in diesen Jahren Rückschläge, wo du sagst, also du hast schon das angesprochen, irgendwie, dass man verbrennt selbst, also auch auf der psychologischen Seite, aber auch im Unternehmerischen, wo du gesagt hast, ich weiß nicht jetzt, wie es jetzt weitergeht.
Absolut. Ja. Gerade auch der finanzielle Druck, wo natürlich mit dieser Anzahl der Mitarbeiter auch schon zu, das hat schon auch die ein paar schlaflosen Nächte dann gegeben. Da muss man, glaube ich, reinkommen in die Routine, wenn man mit diesen Zahlen spielt. Das sind natürlich Summen, die man noch nicht so gewohnt war oder ist, gerade am Anfang.
Wie gehst du damit um? Hast du da Partner, Steuerberater, mit denen du sprichst? Oder wie musst du das alles allein verarbeiten?
Nein, natürlich baut man sich ein Netzwerk rundherum auf, die also Profis sind und das auch gut können. Und natürlich gewisse, über die Jahre hast du in der Cashflow-Planung und so weiter einfach eine gewisse Kontinuität auch drinnen, dass du einfach auch Sicherheiten hast, weil du weißt, okay, wir überleben, wenn jetzt mal ein Jahr nichts daherkommt, wir werden auch überleben. Und diese Sicherheit mal aufzubauen, beruhigen dann natürlich und geben da wieder den Schlaf in den Nächten.
Sehr gut. Du schaust sehr ausgeruht aus, obwohl du gestern beim Austrian-Event warst.
Gehst mal längere Nacht.
Wieder mal was abgestaubt hast. Gratulation an dieser Stelle.
Danke, danke.
Wie bist du denn privat? Also wie unterscheidet sich ein David Strolz jetzt, wenn man von Events oder ja kennt und im Privaten?
Das ist oft fließend. Ich glaube, im Privaten denkt man manchmal, was, der kann auch professionell sein. Also ist schon so ein schmaler Grat manchmal. Ich sage immer, ich bin Forever 21 ein bisschen, also bin schon eher auf der, sag mal, feierlustigeren Seite. Aber auf der anderen Seite, dieser Wechsel von beruflichem zu privat ist mir auch sehr wichtig, auch im Team. Also natürlich gibt es einen beruflichen David, aber wenn man auf Teamtrips dann geht, es einen privaten David. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie zwei Persönlichkeiten gibt oder so, aber es gibt einfach unterschiedliche Muster, die dann da rauskommen. Ich privat bin, was bin ich? Ich bin, glaube, habe einen sehr schwarzen Humor, das kann nicht jeder. Das muss im Team sich einmal gewöhnen am Anfang, wenn man uns anfängt. Ja, da habe ich schon ein paar komische Momente auch, glaube ich, gesorgt. Und sonst, ich mache gern Sport. Das brauche ich auch als Ausgleich.
Was machst du? Also Wandern haben wir schon gehört.
Wandern oder Rennradl fahren da jetzt im Sommer dann gern. Sonst jetzt am Sonntag rennen wir eine Staffel beim Marathon mit. Also ganz unterschiedlichste Dinge.
Auch alle vom Team hier?
Als Staffel? Vierer Staffel haben wir, ja. Okay. Der Rest kommt anfeuern.
Super, perfekt. Welche Zeit strebt sie an?
Es geht um den Spaß. Es geht um den Spaß. Voll. Kein Zeitdruck.
Super, sehr, sehr cool. Was würdest du sagen, wenn du auch dich selbst reflektieren müsstest, jetzt ganz kurz, was sind so deine Grundpfeiler? Warum bist du schlussendlich so erfolgreich geworden, wie du es jetzt bist?
Ich glaube, weil so ein bisschen nichts geschissen habe, ein Stück weit. Also schon Dinge auch einfach mal probiert und ein bisschen frech sein, ein bisschen lästig sein, auch mal über seinen eigenen Schatten springen und zu denken, es hat Momente gegeben, eben wie auch Hü3 zustande gekommen, auf der Brandpräsentation habe ich mir selber die Regel gesetzt, du gehst erst nach Hause, wenn du mit dem Wolfgang geredet hast. Bin dann schon wieder in der U-Bahn gewesen, am Heimfahren, gesagt, hey, du hast es nicht erledigt, bin umgedreht, wieder zurückgefahren, dann reingegangen, habe ihn geredet. Also man muss echt manchmal sich dann selber in den Arsch treten und sich Ziele setzen und solange man das erreicht hat, dann auch nicht aufgeben. Es gibt immer Aufs und Ab, Hochs und Tiefs und an das muss man sich gewöhnen. Und das andere, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Also man darf nichts verdrängen oder sowas, aber man darf schon mit Optimismus in die Zukunft gehen. Es gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Und sonst Spaß an der Sache haben. Ich glaube, nur wenn man, gerade in der Eventbranche, wenn man das aus rein wirtschaftlichen Dingen macht, dann hat es einen kurzen Erfolg, wenn man es aus Herzblut macht und dann, das ist auch das Glaubhafte dann für die Kunden, dann hat es langfristigen Erfolg.
Würdest du auch sagen, Eventmanager sein ist für dich ein Traumjob? Ist
absolut.
Das, was du machst?
Absolut, ja.
Gab es da jemals einen Plan B, also in der Kindheit oder was auch immer? Der Papa
wirklich.
War Musiker, hast du gesagt, ja, vielleicht
mein Schlagzeuglehrer hat nach 7 Jahren gemeint, David, wir haben es probiert. also das war eine recht schlechte Karriere. Sogar in der Musik, ich habe Musik, habe Schule gemacht, da haben sie mir danach zum Kakao-Trinken einteilt.
Sag, und wenn du alle Freiheiten hättest, ja, finanziell, zeitlich, gäbe es da etwas, was du dir noch erfüllen wollen würdest, was ganz speziell ist vielleicht?
Boah.
Oder auch ganz basic, was du noch nie gemacht
das
hast?
Das ist eine gute Frage. Irgendwann will ich ein Haus am See haben.
Also ich finde, welcher See darf sein?
Irgendwo im Salzkammergut, schauen wir mal. Schön. Aber das ist so, ich glaube, für die Pension dann was. Da habe ich, wobei in Pension gehe, glaube ich nie. Für das macht es mir viel Spaß. Aber ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden und glücklich, wie es aktuell läuft. Und habe eher kurzfristige Ziele. Also dieses große Ziel, wo ich sage, das will ich im Leben noch unbedingt. Ich will irgendwann mal eine Welttournee oder irgendwo so was Internationaleres machen. Jetzt mit der OMR und so in Hamburg ist schon was Großes.
Ja,
aber,
cool.
Aber so Produktion, die noch größer oder vor allem internationaler ist, das reizt mich schon. Das sind schon so Träume, die ich noch habe, aber da ist noch Zeit.
Okay, na, das wird auch sicher eine Erfüllung geben bei dir. Ist ja alles bisher aufgegangen.
Schauen wir mal.
Und am Abschluss jeder Episode bitte ich auch immer meinen Gast, auch vielleicht 3-4 Tipps zu geben für die persönliche Eventkarriere. Wenn jetzt die Hörer, Hörerinnen noch dabei geblieben sind, dann war das eine sehr spannende Episode, auch mit David. Kannst du da irgendwas mitgeben, wo du sagst, das ist wichtig, weil ich habe mit so vielen Eventmanagern schon gearbeitet, auch für Mitarbeiter, und das sehe ich, das sind gute Leute. So kommen wir weiter.
Was ganz wichtig ist, es klingt natürlich nach außen hin, gerade auch in so Zeiten von Social Media, so alles immer super fantastisch und so, aber auch zu Fehlern stehen, Fuck-ups mitnehmen und daraus zu lernen. Es ist wichtig, schon nicht überspielen oder sonst irgendwas, sondern einfach dazu zu stehen, auch von Kunden dazu zu stehen und sagen, wie können wir das wieder verbessern. Und daraus ergibt es ja auch immer das lösungsorientierte Arbeiten. Mhm. Also nicht am Problem sich festbeißen, es wird immer Probleme geben, sondern gleich auf die Lösung fokussieren. Weil ich glaube, in unseren Hirnen ist man sehr problemorientiert oft, und wenn man das eher auf die Lösung switcht, ist man schneller dort, wo man hin will. Ein anderer, ich glaube, der wichtigste Tipp, ich glaube, für alle uns in der Branche ist das Netzwerk. Sein Telefonbuch aufbauen, sagen wir mal so. Weil ganz viele Probleme löst man dann mit 2-3 Anrufen. Gerade Last-Minute-Probleme, das Troubleshooten funktioniert halt mit einem guten Netzwerk sehr, sehr, sehr viel besser. Und eigentlich ist das für jeden, der in die Branche will, das Wichtigste. Und das Nächste ist dann, Netzwerk baut man sich natürlich auf, indem man in die Branche reinschnuppert, Praxiserfahrung sammelt. Ich habe mal als Security gearbeitet, mal als Barkeeper gearbeitet, echt alle Positionen mal irgendwie ein bisschen durchzumachen, weil nur dann hat man auch den Einblick darin und versteht auch gewisse Needs. Und als Sicherheitskonzept schreiben tust du sehr viel leichter, wenn du mal gewissermaßen da schon in dem Bereich was mal in der Praxis erlebt hast, nicht am Papier.
David Stolz, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wunderbar mit dir. Bis ganz bald auf einer Silent Disco oder wo auch immer.
Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für den schönen Austausch.